Makroskop Shorts. Neues aus der Wirtschaftspolitik. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Willkommen zur ersten Ausgabe von Makroskop Shorts. Ergänzend zu den Hintergründen in der Langstrecke gibt es hier einmal im Monat eine gute Viertelstunde Wirtschaftspolitik. Kompakt, aktuell und verständlich. Ich bin Franziska Walser, Journalistin und Moderatorin. Vielleicht kennen Sie mich aus unserem anderen VfA-Podcast Microscope. Und an meiner Seite ist Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo.
Klaus, ich muss sagen, also Kurzstrecke, nicht meine Disziplin gewesen bei den Bundesjugendspielen, der Sprint. Wie ist es bei dir?
Eigentlich auch nicht, aber wir versuchen uns daran.
Okay, und obwohl wir beide da so eine leichte Hürde, sage ich jetzt mal, haben, hast du dir ja überlegt, dass es eigentlich gut wäre, zwischen den Hintergründen, die wir regelmäßig haben bei Makroskop, dass es gut wäre, da auch mal kurzfristig immer dran zu sein an den Nachrichten ganz nah. Warum?
Ja, weil sich die Welt einfach sehr schnell dreht. Und wir haben hintergründig immer einiges, wo wir strukturell auf die Dinge schauen, so die Hintergründe beleuchten. Aber wir merken, dass das Rauschen vorne dran auch sehr stark ist. Und das einzuordnen, das wäre schon auch nochmal wichtig.
Ja, vielleicht auch schneller, als wir es gewohnt sind, ne, in den letzten Jahren. Ja.
Durchaus agiler zu sein, an der Stelle auch wirklich die aktuellen Schlagzeilen mal aufzugreifen und einzuordnen. Das ist das Anliegen.
Und deswegen machen wir hier einen Nachrichtensprint einmal im Monat mit schnellen Staffelstabübergaben und lass uns mal direkt ins erste Thema einsteigen.
Eine Meldung, die nachdenklich macht.
Klaus, wir zeichnen diesen Podcast auf am Mittwoch, den 9. Juli. Das war ein Stichtag, den sich viele gemerkt haben. Da wollte nämlich Donald Trump gegenüber zahlreichen Ländern Zölle in Kraft setzen. Jetzt sieht's so aus, als würde die Frist verlängert werden. Der neue Stichtag soll der 1. August sein. Und einige Länder haben von Trump schon ganz oldschool, ein bisschen lustig, Briefe bekommen. Da werden dann Zölle festgelegt zwischen 25% und 40%. Auch die EU soll einen Brief bekommen. Ich brauche jetzt ein bisschen Nachdenkhilfe von dir, Klaus. Mir schwirrt der Kopf hin und her, Briefe, keine Ahnung. Ist das jetzt eine Fristverlängerung für Deutschland und für die EU?
Also viele haben diese Nicht-Versenden des Briefes an Europa erstmal als positives Zeichen gewertet und Donald Trump hat das auch nochmal gesagt. Er sagte, auch die Europäische Union wird einen Brief bekommen, aber es wird ein Deal sein. Ich glaube, es wird eine Art Rahmen sein, auf den man sich einigt und im Prinzip eine Perspektive eröffnet darauf, wie man jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weiter verhandelt. Ich bin mir sicher, dass sie da noch nicht komplett alle Probleme gelöst haben. Das macht deutlich, dass zum Beispiel sektorspezifisch immer noch sehr viel diskutiert wird. Wir haben Kupfer mit Zöllen belegt bekommen. Jetzt, da ist der Preis direkt hochgeschossen. Für Pharmazeutika wurde jetzt gesagt, naja, man könnte sich da 200% Zoll vorstellen. Das sind Sachen, die eben noch ungeklärt sind und wo noch ganz offensichtlich einiges an Verhandlungen folgen muss.
Also sehr wahrscheinlich wird es überhaupt nicht den einen Zoll geben.
Das scheint mir der Punkt zu sein. Also es gibt wahrscheinlich sektorspezifische Abkommen, wo man sich dann eben auf bestimmte Dinge einigt, sei es eben im Bereich der Rohstoffe, im Bereich Automobile, wo viele, es gibt ja viele Diskussionen, wo sich da die USA ungerecht behandelt
fühlen. Genau, wo sich Merz auch sehr einsetzt, weil natürlich Autozölle Deutschland besonders treffen würden.
Richtig, das sind so die Sektoren, wo man sich dann drauf konzentriert und dass man da einen Weg findet, das scheint jetzt zumindest angelegt zu sein. Gucken wir mal, wie der Brief dann aussieht.
Aber sag mal, 200% für Pharma, das ist ja schon ordentlich. Also so einen hohen Zoll habe ich überhaupt noch nie gehört, dass der im Raum steht für irgendwas.
Ja, das ist ein Rekord. Ich habe das jetzt auch noch nicht gehört. 200% ist sehr, sehr viel. Macht aber auch deutlich, dass Donald Trump an der Stelle den Druck natürlich hochhalten möchte. Dieser Sektor ist besonders komplex. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Es gibt hier viel Regulierung. Es gibt hier sehr viele Themen, die da diskutiert werden und vermischt werden. Und Donald Trump hat sich diesen Bereich eben ausgesucht, weil er denkt, dass dort eben die nationale Sicherheit der USA auch in Frage steht. Und er sagt, die Unternehmen, die US-amerikanischen Unternehmen werden auf Auslandsmärkten diskriminiert. Und beides möchte er lösen. Das scheint mir jetzt vor allen Dingen auch nochmal ein Hinweis zu sein, hier an der Stelle müssen wir nochmal diskutieren.
Okay, also es Absicht hat nicht einfach eine Null aus Versehen rangehängt oder so.
Ich glaube, man darf ihn da an der Stelle nicht unterschätzen. Also es erscheint ja vielen als sehr, sehr planlos und erratisch. Es hat häufig Gründe, warum er Dinge dann zu bestimmten Zeitpunkten tut. Die Art und Weise irritiert viele, die eben aus dieser ganz klassischen Politikwelt kommen. Und das ist das, was jetzt passiert.
Ja. Dazu, wie Trumps Zölle den Welthandel treffen könnten, dazu habt ihr ja auch im April eine Folge aufgenommen, du und Philipp 1, ne, die Makroskop-Langstrecke. Da kann man auch nochmal viele Hintergründe dazu kriegen, wie eben auch bei Pharma die Lieferketten mit den Vorprodukten so ganz besonders betroffen wären, ne, und was die Folgen wären von höheren Zöllen. Was meinst du, Klaus, wir treffen uns ja wieder im August. Haben wir dann den Deal? Ist das dann die letzte Umdrehung?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dieses Zoll- und Handelsthema wird uns noch länger begleiten. Ich hoffe, dass wir Fortschritte gemacht haben, weil im Grunde genommen der Weg sein muss, dass wir Handelsbarrieren abbauen, nicht aufbauen. Das ist im Sinne aller. Das ist im Sinne im Bereich der Pharmazeutika, im Sinne von Patientinnen und Patienten. Das ist aber auch im Sinne der Wirtschaft und der Wertschöpfung hier in Europa und in den USA. Die Verbindungen sind so eng, dass wir uns das eigentlich kaum leisten können, hier wirklich hohe Barrieren aufzubauen. Ich habe das mir mal im langen Durchschnitt angeschaut, wo wir jetzt schon bei den Zöllen sind. Und wenn man die durchschnittlichen Zollsätze der USA hernimmt, dann sind wir jetzt schon ungefähr in dem Bereich, wo wir vor 100 Jahren waren. Also es hat sich schon massiv was verändert. Das darf so nicht weitergehen.
Aufsteiger und Aussteiger.
Wirtschaftsminister Lars Klingbeil hat eine Schlüsselposition neu besetzt. Armin Steinbach wird der Leiter der Grundsatzabteilung. Das ist eine Position, die hat inoffiziell den Spitznamen Chefökonom. Klaus, was macht man denn da?
Ja, das ist eine ganz spannende Personalie, weil sie im Finanzministerium eine der wichtigsten Positionen ist. Dort werden konzeptionell Reformen angedacht, da wird darüber nachgedacht, wie man den Haushalt vernünftig aufsetzen kann und vor allen Dingen dann auch im Rahmen des Europarechts beispielsweise vernünftig umsetzen kann. Da wird sich Gedanken gemacht, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln und wie man Wachstum erzeugen kann. Das ist also eine sehr, sehr wichtige Position innerhalb der Bundesregierung und da wird immer sehr genau drauf geguckt, wer macht das eigentlich. Und Christian Lindner hatte dort den Wolf Heinrich Reuter geholt, der vorher beim Sachverständigenrat Generalsekretär war, also auch einen ganz beschlagenen Ökonom. Der Armin Steinbach jetzt ist nochmal ein speziellerer Typ, weil er zwei Dinge miteinander verbindet, nämlich juristische Kompetenz und gesamtwirtschaftliche oder volkswirtschaftliche Kompetenz.
Genau, der hat so eine Doppelqualifikation, ist aber ja insgesamt auch noch aus anderen Gründen total spannend. Also Steinbach ist Jahrgang 1978, sein Vater war Islamwissenschaftler, er lehrt an der Pariser Elite-Universität und hat gleichzeitig letztes Jahr seinen Debütroman veröffentlicht. Also wirklich klingt nach einer sehr schillernden Figur. Kennst du den eigentlich?
Ja, ich kenne ihn und wir verstehen uns gut. Der Armin ist in verschiedener Hinsicht spannend. Ja. Also er hat auch mal die OPEC verklagt und hat dort Schadenersatz eingeklagt dafür, dass er eine zu hohe Tankrechnung bekommen hat.
Durch die Absprachen im
Kartell. Genau, er sagte, er hätte Schaden durch dieses Kartell genommen. Und ich habe jetzt nicht verfolgt, wie dieser Prozess ausgegangen ist, aber es zeigt, dass es einen Unterschied, dass er verschiedene Talente hat und durchaus auch kreativ denken kann. Ich glaube, das ist etwas, was man in dieser Zeit durchaus braucht, weil wir ja eine ganz neue Situation haben. Also die Bundesregierung hat mit den Sondervermögen die Möglichkeiten, auch zusätzliche Schulden aufzunehmen, andere Spielräume und die sinnvoll zu nutzen. Das ist jetzt die Herausforderung und da braucht es kluge Köpfe.
Und wenn du jetzt sagst, er steht so für die Verbindung von Recht und Ökonomie, kann man schon so ein bisschen sagen, in welche Richtung er dann den Kurs prägen könnte?
Er hat eine ganz wichtige Aufgabe jetzt zu erfüllen. Er muss die neuen Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland geschaffen haben, auch in dieses europäische Regelwerk.
Also die Aufhebung der Schulden. Bremse in den europäischen Kontext.
Genau, wir müssen eben gucken, dass wir diese veränderten Regeln auch europarechtskonform umsetzen. Und das ist gar keine so einfache Aufgabe. Bislang war immer so, dass wir besonders streng waren, was Schuldenaufnahme betrifft. Jetzt ist es so, dass Europa formal etwas strenger ist als wir und wir jetzt gut erläutern müssen, warum das für Deutschland jetzt angemessen ist. Und da ist er einer, der da wirklich die perfekte Symbiose zwischen genau diesen rechtlichen Fragen und auch diesen ökonomischen Argumenten herstellen kann. Also insofern ist es eine sehr interessante Personalie und passt aber sehr gut in die Zeit. Also er kennt sozusagen alle Welten, wenn man so möchte. Also hat sich in der Wissenschaft umgetan, ist in den Ministerien gewesen, ist eben profilierter Ökonom, profilierter Jurist, dessen Expertise auch im Parlament gefragt war, in Anhörung, Haushaltsausschussanhörung beispielsweise haben wir uns häufiger mal getroffen. Und der ist jetzt in die Regierung gekommen und darf dort gestalten. Bin gespannt, wie er es machen wird.
Ja, also Armin Steinbach, ein Name, den wir uns merken werden und vielleicht lesen wir mal den Roman.
Das wäre doch mal eine schöne Aufgabe, vielleicht den Herbst.
Für den Sommer.
So.
Die Schlagzeile des Monats.
März verliert Stromsteuerdebatte für sich und die Bürger. So hat die Welt zum Beispiel getitelt und das ist keine Einzelmeinung. Es ist von Wortbruch die Rede, von einem Verstoß gegen den Koalitionsvertrag. Klaus, wie beurteilst du die Debatte?
Ja, es ist der erste Aufreger, wenn man so möchte, der schwarz-roten Koalition. Also das ist das, was in der letzten Woche intensiv diskutiert wurde. Das zeigt zweierlei. Das eine ist, man hat natürlich Versprechungen gemacht im Wahlkampf, die Entlastung auch bei Bürgerinnen und Bürgern vorzunehmen, die wichtig ist. Da hat man auch gute Gründe dafür. Auf der anderen Seite trifft man jetzt auf eben auch haushaltspolitische Restriktionen und muss sich eben auch mit neuen Sondervermögen, mit neuen Verschuldungsmöglichkeiten an gewissen Stellen auch fragen, was können wir eigentlich finanzieren? Und das zusammengenommen führt dann eben teilweise zu harten Entscheidungen. An der Stelle der erste Aufreger.
Der Aufreger aber mehr in Richtung BürgerInnen, weniger innerhalb der Koalition. Sie stehen ja noch relativ stark zusammen, zumindest in der Außenwirkung, oder?
Ja, also zumindest das Kabinett und die Regierung selbst, die stehen zusammen. Wir hatten einen Koalitionsausschuss, wo eigentlich viele damit gerechnet haben, ja, da kommt jetzt was Neues, da wird eine Änderung an der Stelle vorgenommen. Das ist nicht passiert. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zur Ampel, wo man solche Kompromisse, die man einmal geschlossen hat, dann gerne auch mal wieder aufgeschnürt hat, in der Erwartung, dass man dann vielleicht nochmal in einem politischen Spiel ein, zwei Punkte machen kann und in der Wählergunst steigt. Das erleben wir jetzt nicht, das finde ich durchaus positiv.
Also stehen geschlossen, ziehen es durch.
Genau. Man kann über die Frage, ob diese Senkung kommen soll oder nicht, trefflich streiten. Da gibt es Gründe dafür und dagegen. Aber dass sie hier politisch zusammenhandeln, das ist schon mal eine ganz gute Grundlage.
Und würdest du sagen, bei diesem Aufreger, wie du es jetzt genannt hast, da geht es wirklich ums Geld, also um finanzielle Entlastungen für Privathaushalte zum Beispiel, die nicht profitieren werden, für den Einzelhandel, der nicht profitieren wird zum Beispiel, sondern eben nur die Industrie und die Landwirtschaft. Also geht's ums Geld oder geht's um was anderes eigentlich?
Ich glaube, es geht hier auch ein bisschen um Gerechtigkeitsempfinden. Also man hat das eben versprochen bekommen und jetzt möchte man das auch haben. Für Haushalte bedeutet das keine allzu große Entlastung. Also das sind schon 60, 70 Euro im Durchschnitt für jeden Haushalt im Jahr. Also man kann nicht sagen, dass es nichts ist. Aber wenn man es dann auf einen Monat runterrechnet, dann ist es eben für viele nicht im spürbaren Bereich. Also man wird nicht direkt merken, dass man sehr viel mehr Geld in der Tasche hat. Ich habe Kollegen vom IFO-Institut, die ausgerechnet haben, dass dieses fehlende Umsetzen dieses Versprechens ein Zehntel Wirtschaftsleistung kosten wird im kommenden Jahr ungefähr. Dass das die Nachfrage ist, die wegfällt. Aber es ist jetzt eben auch nicht so, dass man damit die Konjunktur komplett drehen wird. Mhm. Also man wirkt damit keinen Aufschwung ab. Es ist natürlich für Haushalte ärgerlich, aber aus meiner Perspektive durchaus verschmerzbar. Wichtiger finde ich einen Aspekt, den muss man noch mitdenken. Das hat natürlich Effekte für die Energiewende. Also
genau,
das ist,
man wollte ja auch an anderen Dingen drehen, nämlich zum Beispiel daran, bauen sich die Leute eine Wärmepumpe ein, zum Beispiel, steigen sie aufs E-Auto um. Also auch das hing ja an dieser Stromsteuer.
Genau, und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich dann etwas hellhöriger werde, nämlich die Frage, welche Energien macht man eigentlich günstiger? Und man senkt zum Beispiel die Gasspeicherumlage, das ist eine Entlastung für Haushalte. Das macht dann aber fossiles Verbrennen günstiger, relativ zum grünen Strom idealerweise. Und das ist eher so, wenn man an die Energiewende denkt, kontraproduktiv.
Das sollte man sich merken.
Klaus, es gibt ja recht viele Indizes, die dabei helfen sollen, die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Monate abzuschätzen. Und einer davon, vielleicht nicht so bekannt, also zumindest mir war der nicht bekannt, ist der Economic Policy Uncertainty Index, kurz EPU-Index. Und als wir im Vorfeld gesprochen haben zu der Aufnahme, hast du gesagt, da kann man eine bedenkliche Tendenz erkennen bei diesem Index.
Ja, wirtschaftspolitische Unsicherheit, das zu messen, ist erstmal nicht so einfach. Dieser Index hat das ganz gut geschafft. Der basiert auf Informationen aus Zeitungen. Dort wird eben international gescreent, wie wird eigentlich berichtet. Und wie häufig wird über unsichere Situationen berichtet. Und das bildet ab, wie sich Unternehmen in der momentanen wirtschaftlichen Lage eigentlich positionieren. Unsicherheit ist etwas, was man immer im Kopf haben muss, wenn es um langfristige Entscheidungen geht. Mhm. Man trifft ungerne langfristige Entscheidungen, wenn man die Rahmenbedingungen dafür nicht kennt. Und wenn die Unsicherheit hoch ist, dann werden Investitionen Investitionen in der Regel aufgeschoben. Dann wird man keine Risikoentscheidungen treffen, was Forschungs- und Innovationsprojekte betrifft. Und man wird sich im Zweifel auch auf dem Arbeitsmarkt zurückhalten. Und dieser Unsicherheitsindex ist jetzt auf Rekordhöhen.
Für Deutschland?
Für Deutschland, ja. Also wir haben jetzt einen Wert, der ungefähr 8-mal so hoch ist wie der im langjährigen Durchschnitt. Die Unsicherheit ist extrem hoch. Wenn man in die handelspolitische Unsicherheit guckt, dann ist er ungefähr 35-mal so hoch wie der langjährige Durchschnittswert. Und dann weiß man, okay, wo kommt das eigentlich her? Es ist dieses internationale Umfeld. Und dieser Index hat einen Vorlauf auch für die Investitionstätigkeit. Man kann damit also Prognosen anstellen. Wenn wir über die nächsten Wochen, Monate, Quartale schauen, was die Investitionen betrifft, dann werden wir das sehen, dass die eher zurückhaltend sein werden, weil diese Unsicherheit so groß ist, weil man nicht weiß, wie die Zukunft ist.
Ja, also so ein Marker, der relativ weit vorausweist sozusagen, ne? Weil Investitionen, die heute nicht getroffen werden, führen dann zum Beispiel morgen nicht zu Unternehmensgründungen.
Genau, das sind Dinge, die jetzt aufgeschoben werden und das setzt sich jetzt fort in den kommenden Monaten, wird man das in den harten Zahlen dann auch tatsächlich sehen. Ich bin gespannt, ob das eben beispielsweise mit einer hoffentlichen Beilegung des Zollstreits sich wieder normalisiert oder ob eben die Akteure da nachhaltig verunsichert sind. Da muss man dran arbeiten, das sind politische Rahmenbedingungen, die kann man aber auch hier vor Ort beeinflussen. Da will heißen, wenn wir hier als Bundesregierung eine ordentliche Perspektive bieten, dann normalisiert sich das auch. Und das ist ein Aspekt, den haben wir jetzt auch gesehen. Also Deutschland ist, was diese Unsicherheit betrifft, auch deutlich höher als beispielsweise der europäische Durchschnitt.
Genau, das ist ja das Spannende, ne? Also wenn man das vergleicht, also weil es ist ja eine weltweite Unsicherheit eigentlich, aber Deutschland ist besonders unsicher.
Ja, sticht damit hervor. Ich führe das auf zwei Gründe zurück. Das eine ist die Regierungsbildung, die jetzt stattgefunden hat oder diese Phase, wo die alte Regierung nicht mehr über eine eigene Mehrheit verfügt hat und die Neuwahl und die Unsicherheit über die Ausrichtung. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich die Handelspolitik, die in Deutschland als wir rühmen uns ja als Exportweltmeister natürlich besonders Niederschlag findet. Ja, also wenn wir eben unsere Märkte im Ausland verlieren, dann haben wir ein richtiges Problem und das macht sich natürlich hier auch bemerkbar.
Und auch an der Stelle würde ich gern auf eine Makroskop-Langstrecke verweisen. Die hast du gerade mit meinem Kollegen Philipp Eins aufgenommen. Da ging es um Unternehmensneugründungen, also Startups, Neudeutsch.
Ja.
Also genau hier könnte man dann Auswirkungen sehen, ne?
Genau, also das wird man da sehen. Bei den Unternehmensgründungen macht sich das sicher bemerkbar, aber eben auch bei den Investitionen.
Falls Sie also mehr Hintergrund zu diesem Thema wollen, dann springen Sie einfach eine Episode zurück im Podcast-Feed zu dem Titel Pioniere für die Pharmaforschung. So wird Deutschland attraktiver für Startups. Und wenn Sie schon mal da sind im Podcast-Feed, dann freuen wir uns, wenn Sie bei der Gelegenheit unseren Makroskop-Podcast abonnieren. Dann bekommen Sie immer mit, wenn es eine neue Folge gibt. Das ist in Zukunft sogar 2-mal pro Monat, immer abwechselnd die Langstrecke und dann die Makroskop-Shorts. Das war's für diesmal schon mit VFA-Chefökonom Dr. Klaus Michelsen. Klaus, danke fürs Mitsprinten, für deinen Input. Wie war's?
Ich fand's ganz locker, oder?
Kriegt man viel unter in der Zeit. Ich war ganz überrascht.
Ja.
Sehr schön, machen wir wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
Bis dann.
Mein Name ist Franziska Walser. Schön, dass Sie zugehört haben und bis bald.
Sie hörten Makroskop Shorts, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.